Ihr hört gerade die Sendung Das Ferngespräch hier am Samstagmorgen im Radio Frei und im Sphere-Radio. Ich bin Paul und ich bin jetzt verbunden mit der Journalistin und Filmemacherin Julia Oelkers. Und sie ist auch noch eine der Macherinnen der Webdokumentation Eigensinn im Bruderland. Eine Dokumentation, die sich zur Aufgabe macht, migrantischen Eigensinn, migrantischen Widerstand, Formen migrantischen Protestes in der DDR zu erforschen. Und diese Webdokumentation hat sogar im vergangenen Jahr den Grimme Online Award in der Kategorie Wissen und Bildung gewonnen. Und Frau Oelkers, ich freue mich sehr, dass wir jetzt verbunden sind. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, vielen Dank, dass ich eingeladen bin.
Ja, nachdem ich die Dokumentation gesehen habe, mir durchgelesen habe, was dort steht, die Interviewausschnitte gesehen habe, wir werden heute auch im Verlauf der Sendung noch einige O-Töne hören, die Sie mitgebracht haben. Nachdem ich mir das also alles so angeschaut und angehört habe, kommt mir der Begriff Bruderland, der ja auch im Titel Ihrer Webdokumentation steht, fast wie eine Farce vor. Kann man das so sagen? Die DDR war alles andere als ein freundlich gesinntes Bruderland für die Migrantinnen und Migranten, für die VertragsarbeiterInnen, für Menschen aus dem Ausland in der DDR?
Nee, das würde ich so pauschal nicht sagen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man unterscheiden muss und gucken muss, es gibt irgendwie viele Wahrheiten und viele Geschichten und auch viele Wahrnehmungen. Es hat einen sehr großen Unterschied gemacht, zum Beispiel mit welchem Hintergrund die Leute in der DDR gelebt haben, also ob sie als Vertragsarbeiterinnen gekommen sind und Vertragsarbeiter oder ob sie zum Studieren gekommen sind oder ob sie als politische Exilanten gekommen sind. Das hat einen maßgeblichen Einfluss gehabt darauf, wie das Leben in der DDR ausgesehen hat. Die Einreise in die DDR war immer staatlich geregelt, also niemand kam da ist individuell in die DDR emigriert, sondern es waren immer Verträge zwischen den Staaten oder Organisationen. Und ja, dementsprechend war das dann tatsächlich sehr unterschiedlich und man muss oder kann, glaube ich, schon sagen, dass der Status oder die Situation für die Vertragsarbeiter und Arbeiterinnen im Arbeiter- und Bauernstaat am schlechtesten war.
Ja, wie kommt das? Sie sagen ja Arbeiter- und Bauernstaat und dann ist der Status von VertragsarbeiterInnen schlechter als der von politischen Exilanten und Exilantinnen oder Studierenden. Frisst sich da irgendwie der Selbstanspruch selbst auf oder warum dort so eine Ungleichbehandlung?
Also warum, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Es ist aber schon so, dass es durchaus auch eigene ökonomische Interessen gab, die Arbeiter und Arbeiterinnen in den Staat zu holen. Gleichzeitig wollte man eben aber auch nicht, dass die Menschen auf Dauer bleiben. Das heißt, der Aufenthaltsstatus war immer an den Arbeitsvertrag von 4 Jahren in der Regel gekoppelt. Danach sollten die Leute auf jeden Fall zurückgehen. Und es war nicht vorgesehen, dass sie sich irgendwie hier in Deutschland niederlassen. Also die durften nicht heiraten. Sie wurden in der Zeit in Wohnheimen untergebracht, konnten keine eigene Wohnung mieten. Das war unterschiedlich, aber es gab nicht so sehr enge Kontakte zu deutschen Kollegen und Kolleginnen. Auf jeden Fall war es nicht gerne gesehen oder wurde es nicht geduldet, dass man persönliche, enge Bindungen hierher knüpft und dann daraus irgendwie auf die Idee kommen könnte, länger hier bleiben zu wollen oder ja.
Das heißt, auch dieser Begriff Migrantin ist ein Begriff, den wir erst im Nachhinein verwenden können.
Ja, damals wurde natürlich immer entweder von ausländischen Werktätigen gesprochen in den Akten. Wir haben ja für das Projekt sehr viele Akten auch durchgeguckt und Schriftstücke. Steht dann eigentlich auch sehr oft mosambikanische Bürger oder mosambikanischer Bürger oder vietnamesisch eben, also wo das auch immer nochmal betont wird, nicht deutscher Bürger. Ja, also das war jetzt, wie gesagt, immer zeitlich befristet und nicht mit einer Option auf eine Verlängerung vorgesehen. Und dieses Selbstverständnis zieht sich eben so durch und in der Zeit hat man das sozusagen ihren Aufenthalt auch, was die Arbeiterinnen angeht, optimiert. Also man wollte, dass sie möglichst so ausgebildet werden, dass sie hier in den Betrieben einsetzbar sind, dass sie hier auch ihre Arbeit machen können, auch ein bisschen qualifiziert machen können. Wenn das nicht funktioniert hat, wenn Frauen zum Beispiel schwanger geworden sind, dann haben sie nicht wie andere Frauen in der DDR das Recht gehabt, das Kind zu bekommen und eine gute Kinderbetreuung zu bekommen, sondern dann war klar, Schwangere, das geht nicht. Die Arbeiterin ist dann ja auch nicht mehr einsetzbar voll und eine Betreuung im Wohnheim ist nicht vorgesehen. Deshalb muss sie entweder die Schwangerschaft unterbrechen oder zurückgehen.
Über Liebesbeziehungen, ja auch den Abbruch des Aufenthaltes in der DDR wollen wir ja später auch nochmal stärker sprechen. Aber so wie Sie das jetzt schon erzählen, hört sich das ja schon auch nach einer ziemlichen Ungleichbehandlung an, auch nach einer gewissen Art der Ausgrenzung. Das beißt sich ja irgendwie mit diesem Begriff vom Bruderland, von Geschwisterlichkeit, wo so ein Selbstverständnis eben auch von Zusammenarbeit und Austausch drinne steckt, von so einer vielleicht internationalen Solidarität. Können Sie vielleicht noch mal stärker auf dieses Spannungsverhältnis eingehen, inwiefern das eben zwischen Teilhabe an einer Gesellschaft und Ausgrenzung stattgefunden hat? Wie sah das ganz konkret aus?
Wie soll man sagen, die Migration in die DDR ist immer propagandistisch auch begleitet worden und da eben immer unter diesem Motto, die sozialistischen Länder unterstützen sich gegenseitig und es ist ein Akt der Solidarität. Aber auch in dieser Propaganda gab es immer den Duktus, dass die Menschen aus den anderen Ländern, vor allen Dingen aus Ländern des globalen Südens, nach Deutschland kommen, um hier etwas zu lernen. Das sieht man auch ganz oft in den Fotos, die gemacht werden oder in Fernsehberichten oder Presseberichten, dass die Situation eigentlich immer diejenige ist, die Migrantinnen sind hier und lernen etwas von den Deutschen. Und der Nutzen, den die DDR-Ökonomie auch davon hat, wird nicht erwähnt, sondern es wird immer als ein einseitiger Akt der Solidarität oder Hilfe dargestellt. Und es gibt gar nicht so das Narrativ eines Nutzen-Nutzen-Verhältnisses auf Augenhöhe seitens der offiziellen Darstellung von Migration oder Migrantinnen. Das findet man sehr selten. Diese Haltung zieht sich einfach durch. Wir haben für Bruderland sehr viele Akten auch durchgeschaut. Und es mussten zum Beispiel für die Vertragsarbeiterinnen, gab es immer jemanden im Betrieb, der für die zuständig war. Und die mussten regelmäßig Berichte schreiben, jährlich. Und in diesen Betriebsberichten wurde alles berichtet. Da wurde über den Stand der Ausbildung und die Arbeitssituation berichtet, aber auch über politische Arbeit, über politische Haltung und über Sozialverhalten und über Freizeitverhalten. Und auch da kommt relativ oft eine sehr paternalistische Haltung zutage. Das merkt man einfach in dem Ton, dass sich beschwert wird, dass die nicht die sozialistischen Freizeitangebote der Betriebe in Anspruch nehmen und irgendwie einen Dia-Vortrag anschauen, sondern lieber selber Fußball spielen gehen zum Beispiel. Es wird immer betont, dass sie nicht verstanden haben, wie sich der sozialistische Mensch in der Freizeit zu benehmen hat. Also das ist so ein bisschen gekoppelt an diese Haltung, die auch durch die Propaganda befördert wird, dass es in Deutschland auch auf jeden Fall sowas wie eine höhere Entwicklung gibt oder ein höheres Wissen und sie kommen hierher und wir sind so freundlich und nett und helfen ihnen dabei, sozusagen weiterzukommen.
Also durchaus auch so ein sehr institutionalisierter, tradierter Rassismus vielleicht, der da auch durchscheint durch diese Bevormundung?
Ja, jedenfalls ein durchgängiger, also ein Selbstverständnis, das wurde gar nicht in Frage gestellt. Das Ganze gilt nicht so sehr für politische Immigrantinnen, also Leute aus Chile zum Beispiel genossen hier viel sehr hohes Ansehen auch. Man hatte offensichtlich große Sympathien für das Chile von Allende und die Menschen kamen hier auch nicht alleine her, sondern als ganze Familien. Mit Kindern, die haben sofort Arbeit bekommen, die haben sehr schnell eine eigene Wohnung bekommen. Das heißt, die Kinder sind hier in die Schule gegangen mit den anderen Kindern und es gab eine ganz andere, Wertschätzung oder das waren völlig andere Begegnungen. Also wenn man chilenische Menschen fragt, dann erzählen die eigentlich alle sehr schnell, dass sie sehr, sehr gut aufgenommen wurden. Und auch für Studierende war das eine andere Situation, weil die haben zwar auch im Wohnheim gewohnt, aber die haben im Studentenwohnheim gewohnt. Und da haben alle Studierenden gewohnt. Das war dann eher ein sehr internationaler, eine gemischte große Gruppe, mit einem vielleicht auch eher freieren Leben, als es woanders möglich war. Auch die haben sich oft sehr wohl gefühlt und viele kamen, glaube ich, auch für technische Berufe. Die Ausbildung in der DDR, also das Studium in der DDR, hatte auch einen sehr guten Ruf. Und die sind teilweise von ihren Ländern hierher geschickt worden mit einem eigenen Stipendium, auch der Herkunftsländer, um hier ausgebildet zu werden. und waren sich halt auch wahrscheinlich relativ sicher, dass sie mit dieser Ausbildung, wenn sie dann zurückgehen, auch tatsächlich arbeiten können oder ihren Berufsweg fortsetzen können. Also auch Studierende haben sehr oft sehr positive Erinnerungen an diese Zeit in der DDR.
Dann gehen wir vielleicht auch direkt zu dem Gegenstand oder zu dem Ansinnen, das Sie mit Ihrem Projekt verfolgen. Es heißt ja Eigensinn. Im Vorfeld von der Recherche habe ich gelesen, dass Sie eigentlich erst einen anderen Arbeitstitel hatten, Aufbegehren im Bruderland. Schlussendlich ist es ja dann doch zum Eigensinn geworden. Können Sie vielleicht ja erzählen, wie es dazu kam, dass aus Aufbegehren und Widerstand ein Eigensinn wird?
Na, wir wussten ja im Vorfeld, dass es das Leben in der DDR für Migrantinnen, für andere auch, aber Migrantinnen besonders, ganz vielen Regeln und Vorschriften unterlegen war. Und uns hat aber interessiert, wie haben die das denn, weil wir auch wussten, dass man den Menschen viel vorschreiben kann, aber dass sie trotzdem versuchen, ihre Dinge zu machen und eben auch schon über Freunde, Bekannte vorher gehört hatten, dass es durchaus Akte gab, wo man sich einfach nicht an die Regeln gehalten hat. Als wir dann aber Interviewpartner und Partnerinnen gesucht haben, mit dem Titel Aufbegehren im Bruderland, haben die immer gesagt, nee, ich habe nicht aufbegehrt, du musst jemand anders fragen, ich bin gar nicht die Richtige für dieses Thema, da kann ich nichts dazu sagen. Und dann haben die Menschen aber trotzdem angefangen, so kleine Geschichten zu erzählen, dass sie eben die vietnamesischen Leute dann Sachen genäht haben neben dem Job im Wohnheim oder dass sie ihre Freunde oder Freundin trotzdem ins Wohnheim geschmuggelt haben, ihre Liebesbeziehung. Also viele kleine Dinge, wo wir gesagt haben, ja, aber das ist doch das, was wir meinen. Und haben aber gemerkt, es wird nicht als Aufbegehren empfunden, weil die haben es einfach gemacht. Also die haben sich nicht hingestellt und gesagt, ich leiste hier jetzt Widerstand, sondern die haben das einfach organisiert. Da haben wir dann gemerkt, dass Eigensinn das einfach besser trifft, weil die Leute sich da auch eher drin wiederfinden, als in diesem Begriff Aufbegehren.
Können Sie da vielleicht einige Beispiele nehmen, damit die Hörerinnen und Hörer eine Vorstellung haben, was solche Alltagswiderstände vielleicht gewesen sein könnten?
Die mosambikanischen Vertragsarbeiter erzählen, dass es war verboten, wenn die Liebesbeziehungen hatten zu Frauen, dass Frauen im Wohnheim übernachten. Das wurde kontrolliert. Und dann haben die manchmal einfach reingeschmuggelt. Am Pförtner vorbei, haben sich abgesprochen, weil die mussten sich Zimmer teilen. Kannst du morgen drüben schlafen? Meine Freundin kommt zu Besuch. Und dann hat man das irgendwie trotzdem gemacht. Auch die Vietnamesinnen erzählen das teilweise. Oder die haben eben neben der Arbeit Sachen genäht und verkauft, um einfach noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen. Das war so halblegal. Teilweise haben die sich krank schreiben lassen, weil sie mit dem Nähen besser verdient haben als mit der Arbeit. Dafür wurden Ärzte bestochen. Man hat einfach sich trotzdem organisiert. Man soll Fußball spielen, sie sollen Fußball spielen gehen im Verein, gehen da nicht hin, sondern kicken lieber selber auf der Wiese, ohne Trikots und ohne Trainer. Ist vielleicht schwierig, in eine Disco reinzukommen. Man kommt nicht am Türsteher vorbei. Dann wird die halt selbst organisiert im Wohnheim. Das war alles auch nicht verboten, aber das waren natürlich alles Wege, wo sie sich selbst ihr Leben eingerichtet haben, wie sie das möchten und nicht wie sich die Partei oder die Deutschen das vorgestellt haben.
Hören wir dazu jetzt einen ersten O-Ton, den Sie mitgebracht haben. Und zwar berichtet Pham Thi Huay von Widerständigkeit in ihrem Alltag, in der Freizeit. Sie berichtet davon, wie sie trotz aller Widrigkeiten und trotz aller strengen Regeln eine Liebesbeziehung in der DDR als Studentin führen konnte.
Durch verschiedene Ereignisse bin ich aus einer total indoktrinierten Schülerin, auch sehr uninformierten, sehr Streberin auch, eine recht rebellische Studentin geworden. Ich hatte eine Liebesbeziehung zu einem ostdeutschen Studenten im gleichen Studentenwohnheim, der ein Psychologiestudent. Immer wenn er dabei, der zu mir bei Besuch war im Zimmer und ein vietnamesischer Kommilitone kam vorbei oder wenn ich hörte in Vietnamesisch im Flur, dann sprang er sofort in den Kleiderschrank. Aber es war sehr, sehr konspirativ, was wir da gemacht haben, um diese Beziehung Und ich bin auch aus dem Studentenwohnheim ausgezogen und habe eine Wohnung in Prenzlauer Berg besetzt, auch wegen dieser Geschichte.
So viel Pham Thi Hoai über ihre Versuche, die strengen Regeln des Wohnheims zu umgehen. Migrantische Widerstände gab es in der DDR jedoch nicht nur in der Freizeit, nicht nur im Alltag, sondern auch ganz konkret in der Arbeitswelt, Frau Oelkers. Auch davon berichtet ja ihre Webdokumentation Eigensinn im Bruderland.
Es gab durchaus auch, das muss ich noch dazu sagen, es gab durchaus auch so kleine Akte von Streik. Also es gab einen sehr großen Streik in den 70ern von algerischen ArbeitnehmerInnen. Aber es gab ja auch so eine kleine Geschichte, das erzählen wir auch, dass sich vietnamesische Lehrlinge, die waren unzufrieden mit dem Essen, die haben eine Reismahlzeit pro Tag gefordert und sind da sozusagen in Hungerstreik gegangen. Also haben das Essen verweigert und haben gesagt, wir möchten Reis bekommen und wir möchten nicht dieses Brot und Frühstück und sowas uns halt hier angeboten wird bekommen. Also solche kleinen Geschichten gab es oft oder dass man die Arbeit niedergelegt hat, wenn es Auseinandersetzungen oder Unzufriedenheiten gab über die Löhne, weil es wurden sehr oft alles Mögliche abgezogen. Die Mieten und so gingen ja auch direkt an die Betriebe. Wenn die Leute unzufrieden waren mit ihren Lohnzetteln, kannten sie das eben auch aus ihren Herkunftsländern, dass dann gestreikt wird. Und Streik war in der sozialistischen DDR natürlich eigentlich ein Tabu. Aber dann wurde eben die Arbeit niedergelegt für ein paar Stunden. Da ist dann immer sehr schnell relativ harsch drauf reagiert worden und das wurde schnell unterbunden. Aber das gab es und gar nicht so selten, wie wir dann in den Akten gesehen haben.
Migrantischer Widerstand, migrantischer Eigensinn in der DDR bedeutete also auch ganz konkret so etwas wie Lohnkämpfe oder der Versuch der Anerkennung der eigenen Arbeit. Hören wir dazu einen weiteren O-Ton und zwar diesmal von dem mosambikanischen Vertragsarbeiter David Macao. Er berichtet, wie er darum kämpfte, den richtigen Lohn ausgezahlt zu bekommen.
Das war 1985. Wir hatten dann unser Diplom, alles Facharbeit, nicht? Und man hat uns in jeder Abteilung allein dann geteilt, nicht? Ich als Schweißer, ich hatte dann meine Aufgabe allein zu lösen, dann habe ich gemacht. Aber dann, das Problem war, Ende des Monats, was für Lohn ich hatte. Ich hatte Lohn wie ein Lehrling. Bin ich an meinen Abteilungsleiter gegangen und habe gefragt, ich bin jetzt Facharbeiter, ich arbeite allein. Warum diese Lohn? Lohngruppe 4 heißt das damals. Und dann mein Abteilungsleiter hat gesagt, das weiß ich nicht, das liegt nicht an mir. Mosambik und die DDR-Regierung konnten das antworten. Deswegen dann habe ich gesetzt. Und habe ich diesen Brief geschrieben an Ministerium für Arbeit und Lohn in Berlin. Warum arbeiten wir als Facharbeit und bekommen wir Lohngruppe 4? Dann kommt die Großmannschaft in Eulswerda, in unser Wohnheim. Eine Großmannschaft von Berlin ist gekommen und die haben mir gefragt, warum habe ich diesen Brief an das Ministerium für Arbeit und Lohn geschrieben? Ich habe gesagt, weil ich mit unserem Betriebsdirektor hatte keine Lösung gefunden. Dann man hatte gesagt, naja, wir nehmen das mit, wir werden dann weiter studieren, wie das wird. Ich hatte damals keine Antwort gekriegt. Ich habe nur plus in meinen Lohn dann gesehen, dass man hatte die Lohngruppe 5 und die Lohngruppe 6, damals heißt das, gegeben.
So viel David Macao über seine Lohnkämpfe in der DDR. Und in diesem O-Ton klingt es schon etwas an. Die Reaktionen des Staates und die Reaktionen von öffentlicher Seite waren sehr unterschiedlich. Da schließt auch meine weitere Frage an Sie, Frau Julia Oelkers, an. Wie reagierten offizielle Stellen auf solche alltäglichen, kleineren migrantischen Arbeitskämpfe? Wie erfolgreich waren diese Kämpfe und ja, was war die Antwort von offizieller Seite auf solche migrantischen Arbeitskämpfe?
Normalerweise ist dann relativ schnell die Stasi eingeschaltet worden und es gab große Berichte. Die mosambikanische Leitung wurde informiert, die Botschaft. Und man hat sehr häufig dann versucht, sogenannte Redelsführer ausfindig zu machen. Und die wurden oft ausgewiesen. Also man hat immer versucht, die Organisierung dann einfach zu zu stören oder zu gucken, dass sich das nicht verfestigen kann. Diese konkreten Anlässe, weswegen dann gestreikt wurde, wurden dann immer irgendwie geklärt. Entweder, also oft ging es da wirklich um Lohnabrechnungen oder Nachzahlungen oder so, also jetzt nicht so große Summen oder große Forderungen, sodass die Leute dann relativ schnell wieder an die Arbeit gegangen sind.
Aber man kann vielleicht schon so eine Tendenz beobachten, höre ich da bei Ihnen raus, dass das eher irgendwie unterbunden werden sollte, nicht ernst genommen wurde in dem Sinne oder auf jeden Fall eine ungern gesehene Sache war. Da schließt auch meine nächste Frage an. Ja, was ich persönlich vielleicht auch schockierend fand oder ja nochmal wirklich sehr auffühlend sind auch die vielen Berichte über rassistische Vorkommnisse, fremdenfeindliche Übergriffe am Arbeitsplatz, aber auch in der Freizeit und wenn wir eben darüber sprechen, wie Unzufriedenheit vielleicht geäußert werden konnte, schließt sich da für mich auch die Frage an, inwiefern konnten denn solche Probleme angesprochen werden? Inwiefern wurde das vielleicht auch selbst wahrgenommen als irgendwie so ein strukturelles Problem und wie konnte das dann auch formuliert werden und wirklich an offizielle Seite herangetragen werden und gesagt werden, hier, wir haben ein Problem mit rassistischer Gewalt?
Also ich weiß vor allen Dingen von auch eben von Usambikanerinnen, dass die das durchaus auch benannt haben, wenn sie rassistisch beschimpft wurden und sich beschwert haben, dass es auch Gespräche gab auf Botschaftsebene über vermehrte rassistische Beleidigungen. Wenn sie angegriffen wurden auf der Straße und es kam Polizei dazu, dann wurde ihnen wohl auch schon geholfen. Aber bei der Aufklärung der Geschichte, wie es dazu kam, also wenn es zum Beispiel Auseinandersetzungen gab in der Disco, dann wird das oft immer so geschildert, dass es eben Streitigkeiten waren zwischen Jugendlichen oder Streitigkeiten zwischen jungen Männern oder dass die auch angefangen haben zu provozieren. Und sehr häufig, wenn man die Leute fragt, ging das aber davon aus, dass es eben rassistische Beleidigungen gab vorher und sich daraus dann, die sich gewehrt haben oder sich das nicht gefallen lassen haben und sich dann eine Auseinandersetzung entwickelt hat. Und da war das Ergebnis der Untersuchung in der Regel immer, dass die Deutschen nicht angefangen haben oder es ist jedenfalls da nicht viel passiert. Es gab durchaus auch Skinheads, die sind verurteilt worden. Also da gab es, wenn man denen habhaft werden konnte oder es Übergriffe gab, gab es schon auch natürlich Verurteilungen und das wurde geahndet. Aber es wurde dann immer einzeln auf die Person geschoben. Also man hat eben auch bei den Deutschen einen Redelsführer ausfindig gemacht, wenn es tatsächlich zu schweren Übergriffen kam, der dann zuständig war und hat nicht gesehen, dass es strukturell oft mitgetragen wurde. Also in Erfurt zum Beispiel gab es ja auch mal diese Jagd auf algerische Arbeiterinnen in den 70er Jahren, wo das über mehrere Tage ging und sich auch viele Leute daran beteiligt haben, weil es vorher das Gerücht gab, es sei eine Frau vergewaltigt worden. Und auch da sind dann eben Einzelne verurteilt worden und damit war das Problem aber nicht vom Tisch, weil das wurde ja von vielen mitgetragen und unterstützt. Damit war der Rassismus nicht weg.
Hören wir zu Rassismuserfahrungen zunächst die Berichte von Nguyen Do Tin und von Ibrahimo Alberto. Auch sie berichten von Alltagsrassismus und täglichen Übergriffen in ihrer Freizeit, aber auch am Arbeitsplatz in der DDR.
Da habe ich zunächst das erste Mal gemerkt, was ist denn diese Fremdenfeindlichkeit, denn als Meister wurde ich ja auch zur Vertretung ab und zu eingesetzt, wenn der richtige Meister der Brigade im Urlaub ist oder so. So, dass ich ja auch die jungen Leute, die gerade ausgelernt haben, ja auch die Arbeit auch erteilen musste. Und da habe ich schon gehört, du willst mir Befehle geben? Nee, auch wenn du einen Meisterbrief hast, bist du trotzdem Ausländer und hast nicht das Recht, mir die Befehle zu geben. Das war die ersten offene Feindlichkeit, die ich so gemerkt habe. Ich werde nicht so akzeptiert als Mensch.
In der DDR-Zeiten, durch meine Boxkarriere, habe ich natürlich viele sogar erlebt. Ich war ein Boxer, muss ich Wettkampf machen. Ich habe geboxt und hier auch die DDR-Staffel. Wenn ich da in Dresden geboxt habe, Beispiel Neustadt, da die Menschen, kann ich immer noch erinnern, da kamen welche da. Oh, du, pass bloß auf da. Hast du schon mal von einem Affen schlagen lassen? Ja, aufpassen. Ja, Am Sommer. Das Affen. Haben sie geschrien so. Ich bin im Ring. Ja. Und dann, ich habe das gehört. Und dann beim Ausgehen, dann da, und dann haben sie alles gewartet, die Anhänger von dem angeblichen Nachfolger von Hitler, ja, die wollten mich dann testen, ob ich wirklich ein richtiger Boxer bin. Aber meine Kollegen, die haben alle gehört, alle, die mit uns waren von Berlin, die haben gehört, wie die organisiert haben. Und dann gesagt, Ibrahim, bleib mal bei uns, komm mal mit. Ja, dann gleich Hand so genommen, ja, und dann wir sind rausgegangen, und dann im Bus war ich dann da, dann haben sie gesagt, der Trainer von mir und der zweite Trainer sagt, ja, ist nichts, der hört uns hier.
So viel Nguyen Du Thin und Ibrahimo Alberto. Häufig verliefen rassistische Übergriffe allerdings nicht so glimpflich, wie das hier bei Ibrahimo Alberto ausgegangen ist. Oftmals verschwiegen offizielle Seiten rassistische Gewalt oder sie gaben sogar die Schuld den Migrantinnen selbst. Auch dazu findet sich ein sehr spannendes Dokument in ihrer Webdokumentation Eigensinn im Bruderland, das mich sehr schockiert hat. Es handelt sich da um ein Dokument, in dem, glaube ich, die Volkspolizei eine rassistische Begebenheit untersucht und im Endeffekt feststellt oder behauptet, die MigrantInnen wären selbst daran schuld gewesen. Sie können sich nicht an die Geflogenheiten und Gegebenheiten des Landes anpassen. Und das ist ein ganz häufiger Vorwurf, der sich in Bezug auf MigrantInnen in der DDR wiederfindet. Und es war häufig auch ein Grund, um diese abzuschieben, um ihren Aufenthalt in der DDR frühzeitig zu beenden. Es gab allerdings noch weitere Gründe. Und Julia Oelkers, vielleicht können Sie einmal ausführen, welche das waren.
Die VertragsarbeiterInnen waren ja, wie gesagt, in der Regel für 4 bis 5 Jahre an einen Arbeitsvertrag gekoppelt hier. Also ohne Arbeitsvertrag gab es kein Aufenthaltsrecht. Und wenn sie jetzt längere Zeit nicht für die Arbeit eingesetzt werden können, weil sie dauerhaft krank werden zum Beispiel oder verletzt sind oder eben bei den Frauen, wenn sie schwanger werden, dann war das ein Grund, den Vertrag vorzeitig zu beenden und die zurückzuschicken. Da haben wir mehrere Berichte gefunden, wo das zum Beispiel bei psychischen Erkrankungen so war, dass man gesagt hat, die können hier nicht mehr arbeiten und wurden dann zurückgeschickt. Dann gab es natürlich disziplinarische Maßnahmen, also wenn man öfter aufgefallen ist, zu spät gekommen ist, politisch auffällig wurde, die Hausordnung gebrochen hat oder so, wenn das eben häufiger vorkam, gab es 1-2 Verwarnungen und dann wurden die Leute auch zurückgeschickt. Also das waren alles Gründe, warum der Vertrag vorzeitig beendet werden konnte.
Einige berichten ja dann trotzdem von Widerständen auch gegen dieses Zurückschicken, dass sich einige auch gewehrt haben, nicht zurückgeschickt werden wollten aus verschiedenen Gründen, weil es vielleicht auch dann in der Heimat irgendwie als Schande angesehen worden wäre, das frühzeitig zu beenden. Wie konnte denn Widerstand geleistet werden? Wie sah das aus? Wie versuchten MigrantInnen in der DDR eine solche Abschiebung aus dem Weg zu gehen?
Ich habe noch eine Möglichkeit vergessen, die wir auch in der Webdoku erzählen. Und zwar war das für vietnamesische Studenten. Die mussten nämlich einen bestimmten Notendurchschnitt erreichen. Und wenn sie den nicht erreicht haben, war das eben auch ein Grund dafür, dass sie frühzeitig zurückgeschickt wurden, was verbunden war mit einer sehr großen Schande, weil man eben extra in die DDR gesandt wurde zum Studieren und es dann nicht geschafft hat. Da haben wir einen Fall, der uns da auch erzählt wird, wo es dann gelungen ist, für denjenigen eine Flucht nach West-Berlin zu organisieren. Also was wir auch mehrfach gefunden haben, sind Frauen, Mosambikanerinnen oder auch Vietnamesinnen, die versucht haben, ihre Schwangerschaft zu verstecken. Also die so lange versucht haben, das unentdeckt zu lassen, bis sie nicht mehr reisefähig sind. Also bis es ein medizinisches Attest gibt, dass sie nicht zurückgeschickt werden können. Da war das dann so, wenn ihnen das überhaupt gelungen ist, dass sie dann aber direkt nach der Entbindung, sobald das Baby transportfähig oder flugtauglich war, mussten sie dann eben mit dem Kind zusammen zurückgeschickt werden. Eine Frau, von der wir auch berichten, hat sich sogar mehrfach verletzt selbst, um nicht abgeschoben werden zu können. Und ich, es hat sich richtig körperlich gewehrt und mit einem Messer selbst verletzt, als sie als Schwangere abgeschoben werden sollte, eine Mosambikanerin. Also manche sind dann einfach auch nicht erschienen. Die wussten dann, die holen mich ab. Da gibt es auch mehrere Aufzeichnungen. Die waren dann immer nicht da im Wohnheim. Aber das war in der Regel eine Frage der Zeit. Soweit wir das gefunden haben, wurde das nur aufgeschoben, aber es konnte nicht wirklich verhindert werden.
Für eine sehr seltene Ausnahme, in der tatsächlich ein Aufenthalt in der DDR erkämpft werden konnte, hat Julia Oelkers hier noch einen weiteren O-Ton aus ihrer Webdokumentation Eigensinn im Bruderland mitgebracht. Mai Phuong Kolat berichtet, wie sie ihre Schwangerschaft versuchte zu verheimlichen und wie sie sich ein Bleiberecht in der DDR ertrotzen konnte.
Ich habe sozusagen gegen meine Eltern, gegen die vietnamesische Kultur, gegen diese ganze Erziehung, die ich von meinen Eltern, von der Gesellschaft sozusagen gelehrt bekommen habe, habe ich ja alles über Bord geworfen. Bin unverheiratet, schwanger geworden, Kind von einem Ausländer. In der Zeit für meine Eltern, beide in der Partei, das könnte auch eine negative Folge für sie haben in Vietnam. Ja, und dann halt die Schwangerschaft geheim zu halten. Und immer diese Sorge, was ist denn, wenn du doch eine Fehlgeburt, wenn du zu früh dein Kind verlierst, weil dann muss sie gehen. Ohne heiraten kann ich nicht bleiben. Die ganze Zeit diese Angst, dann hochschwanger und viel Schicksystem. Ich habe manchmal ganz allein in der Chemiehafen, Küche, habe ganz allein 12 Stunden allein gekocht, weil das waren ja nicht so sehr viele Hafenarbeiter. Ich musste für 100 oder so irgendwie kochen nur. Und immer diese riesengroße, schweren Töpfe, habe einfach auf meinen Bauch so gesetzt, gearbeitet. Ist auch nichts passiert. Und erst, als mein Kind geboren wurde und mein Mann, ich weiß noch, ich habe gerade einen Bund und er sagte, schreib bitte auf Druckbuchstaben. Er war ja so stolz, ne? Und er ist gleich zur Post gegangen, Telegramm nach Vietnam gefaxt. Ja, ihr seid jetzt Großeltern geworden und so viel. Und dann so haben sie so das Ja-Wort, das schriftliche Ja-Wort gegeben an die Botschaft geschickt. Und darauf hat die Botschaft mir eine Bestätigung geschickt, dass die vietnamesische Regierung sozusagen jetzt das erlaubt, dass ich heirate. Dann musste ich noch 8.060 Mark als Entschädigung zahlen an den vietnamesischen Staat.
So viel Mai Phuong Kolat über ihre Versuche in der DDR bleiben zu können. Es wird klar, die frühzeitige Ausweisung, die Abschiebung war verbunden mit einem enormen sozialen und psychischen Druck. Und eine ähnliche Situation, wenn auch eine ganz andere wiederum, war dann die Wendezeit, die Zeit 1989-90, in der auch die Situation für viele MigrantInnen in der DDR auf einmal sehr unsicher war. Viele wussten nicht, wie geht es weiter, können wir bleiben oder nicht. Es war eine sehr unsichere Zeit. Ich möchte vielleicht zum Schluss unseres Gespräches Sie, Julia Oelkers, noch einmal fragen, was bedeutete die Wendezeit für Migrantinnen und Migranten in der DDR? Führte sie vielleicht sogar zu einem neuen migrantischen Selbstverständnis, in dem eigene spezifische migrantische Themen zur Sprache gebracht wurden? Führte es vielleicht auch zu einer neuen Organisationsform von MigrantInnen in der DDR? Was also bedeutete die Wende für ein migrantisches Selbstverständnis?
Also hier auch für die VertragsarbeiterInnen, aber auch für die Studierenden bedeutete natürlich das Ende der DDR auch ein Ende der bisher geltenden Verträge und Regelungen für sie. Die VertragsarbeiterInnen haben meistens als erste die Arbeit verloren. Die allermeisten wurden dann zurückgeschickt. Bei den Studierenden war es dann so, dass sie ihre Stipendien nicht mehr hatten, dass es unklar war, ob sie ihr Studium zu Ende machen können und unter welchen Bedingungen. Also es war auf jeden Fall eine sehr schwere Zeit und das ging ja auch einher mit vielen rassistischen Anschlägen und Verfolgungen und Anfeindungen. Eine mosambikanische Interviewpartnerin hat mal gesagt, es war die Zeit von Ausländer raus. Also wo sie ganz massiv das auch so gesagt bekamen von vielen deutschen Kolleginnen und NachbarInnen, dass es jetzt eben ein wiedervereinigtes Deutschland sei und dass sie für sie hier kein Platz mehr sei. Für die, die geblieben sind oder irgendwie bleiben konnten, bedeutete das nach wie vor eine große Unsicherheit, weil bis 1997, glaube ich, war das Aufenthaltsrecht nicht wirklich gesichert. Die meisten konnten bleiben, solange wie ihre Arbeitsverträge gegolten hätten, aber sie hatten dann nur eine Duldung ohne Arbeitserlaubnis teilweise. Es war ein extrem schwieriges Leben. In dieser Zeit sind sehr viele, vor allen Dingen vietnamesische Vereine entstanden. Also die Leute haben sich organisiert, haben Beratungsstellen gegründet und haben versucht, sich selbst gegenseitig zu unterstützen und zu helfen. Wie gesagt, das ist, glaube ich, hauptsächlich für die vietnamesische Community sehr wichtig gewesen und da auch an vielen Orten passiert. Andere haben auch angefangen, sich zu organisieren und vor allen Dingen um ihr Bleiberecht zu kämpfen. Aber so eine generelle Aussage, wie sich die Communities da entwickelt haben, kann ich jetzt hier nicht treffen. Das weiß ich nicht so genau. Ich kenne jetzt nur die Fälle, wo ich schon mal Interviews geführt habe. In Dresden hat sich der Ausländerrat gegründet. In Erfurt gab es auch eine migrantische Vertretung dann in der Stadt. Ich glaube, auch in Rostock, vor allen Dingen nach dem Angriff auf das Sonnenblumenhaus, gab es einen Verein mosambikanischer VertragsarbeiterInnen. Das ist an vielen Orten passiert, aber da kann ich jetzt keinen kompletten Überblick geben.
Ja, da müssen wir vielleicht dann auch die AkteurInnen selbst befragen. Ich danke Ihnen erstmal sehr herzlich für dieses sehr spannende Gespräch und ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, ich danke. Ich hoffe, Sie können damit was anfangen.
Auf jeden Fall. Es ist ein Kapitel, was ich selbst auch viel zu wenig kenne und ja, ein Kapitel, dem man vielleicht auch näher kommen kann auf der Webseite ihrer Webdokumentation. Die Webdokumentation heißt Eigensinn im Bruderland, wurde sogar 2020 mit dem Grimme Online Award in der Kategorie Wissen und Bildung ausgezeichnet und ja, kann auf der Webseite bruderland.de angeschaut werden. Und ja, wen das Thema interessiert hat, dem empfehle ich wirklich sehr, sich das einmal anzuschauen. Es ist eine ja, sehr kleinteilige und sehr ja, interessante und tiefsinnige Auseinandersetzung mit diesem Thema. Julia Oelkers, ich bedanke mich nochmal und sage auf Wiederhören.
Ja, vielen Dank.